Ich hoffe, ihr seid gut aus dem Urlaub gekommen, gut erholt, braun gebräunt. Oder diejenigen, die hier dann auf Balkonien Urlaub machen, ist auch nicht schlecht. Gell? Genau. So, heute möchte ich mit einer Serie beginnen. Die Gedanken, warum wir auf diese Predigt starten wollen, weil diese Predigt hörte ich zum ersten Mal von Pastor Chris Hodges aus den USA, und er hat mir wirklich in vielen Dingen Kronleuchter geöffnet. Weil das, was Gott seinem Volk gezeigt hat, ist ja eigentlich ein Vorbild, ne? Ein Muster. Und ich habe immer gedacht, Mann, all die Jahre haben wir eigentlich unser Abendmahl falsch gefeiert. Weil wir haben ja Israel-Experten unter uns, die Sederabend natürlich schon mal gemacht haben. Ne? Und beim Passamahl bei den Israeliten, Sederabend, also am Donnerstag, bevor Jesus gekreuzigt wurde, oder Auszug aus Ägypten, an dem Abend davor, Sederabend nennen sie das, eine Ordnungsabend, wo sie denn das Passamahl feiern, stimmt's? Ihr kennt ja sicherlich Passamahl. Und in diesem Passamahl wird zuerst eine Bibelstelle aus Exodus, aus 2. Mose vorgelesen. Und da ist vier Dinge, die Gott tun möchte. Und wenn diese eine Kernaussage gesagt wurde, wird ein Kelch von diesem Wein getrunken. Deswegen gibt es eigentlich beim Abendmahl vier Kelche und nicht nur eine. Deswegen, wenn wir Lukas Kapitel 22 lesen, das ist interessanterweise, mehrmals wurde Kelch genannt dort. Aber warum? Ich habe dann immer so verstanden, wenn das nur eine gegeben hätte, hätte ja nur einmal aussagen müssen. Aber das ist ja mehrmals. Bis ich dann durch diese Predigt gehört haben, gesagt, ja, das macht Sinn. Es gab und es gibt vier Kelche beim Sederabend, beim Passamahl, gibt es vier Kelche. Und deswegen ist eine Tiefgang, weil diese vier Kelche repräsentieren Gottes Plan für die Kinder Israels, die in Ägypten gefangen wurde. Und dieser Plan ist ewig. Und letzten Endes ist dieser Plan auch für uns Menschen gedacht, was er eigentlich vorhat mit uns. Du kannst es wirklich vom Deckel zu Deckel in deiner Bibel lesen. Es ist in dem Missionsauftrag, Matthäus 28 zu lesen. Es ist in der Apostelgeschichte zu lesen. Neues Testament, Altes Testament. Finden wir das. Und ich bereite mich ja jetzt vor für meine Prüfung. Und in der Gemeindeordnung der Gemeinde Gottes ist auch drin. Ist schön, ne? Ich habe gedacht, ich predige nicht was Neues, sondern was ihr auch eigentlich kennt. Sollte kennen zumindest, oder? Und dieser Plan Gottes ist ewig. Und deswegen wollen wir mit diesem Thema starten. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine geistliche Reise. So. Ich bin zwar neuer Pastor hier, aber ich bin auch dein neuer Tourguide. Ich möchte dich mitnehmen. Und zwar in höheren Ebenen in Glauben. Und ich hoffe, du bist nicht zufrieden, wo du jetzt eigentlich stehst. Wenn du jetzt dort zufrieden bist mit dem, was du hast, dann kann ich dir leider nicht helfen. Aber wenn du hungrig bist und möchtest, in höheren Ebenen mit Gott zu gehen, dann bist du hier genau richtig. Ich hoffe, dass dein Hunger dich nach oben treibt zu Christus. Es gibt mehr bei Gott. Ja, ich bin nicht zufrieden, weil ich weiß, bei Gott gibt es noch viel mehr als das, was ich bisher erlebt habe. Wenn das ist, bei Gott, was ich bis jetzt erlebt habe, dann ist das ein langweiliges Leben. Sims, ich habe alles schon erlebt. Aber ich weiß, ich habe noch nicht alles erlebt. Denn es gibt noch viel mehr. Es muss mehr geben. Für dich und für mich im Glauben. Und deswegen möchte ich dich mit hineinnehmen. Ich beginne mit diesem einen kleinen Gedanken, einfachen Gedanken. Vor mehr als 3000 Jahren hat Gott ein Versprechen gegeben zu einer Gruppe von Menschen in Ägypten. Die Israeliten, das kennt ihr. Und dieses Versprechen steht im Mittelpunkt von allem, was er auch heute tut. Gott und unser Vater, Gott des ganzen Universums, hat ein Angebot für dich auf dem Tisch. Heute. Ja? Er macht dir ein Versprechen. Und diese Idee von Versprechen lesen wir 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Gott hat uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese, durch welche? Durch diese Verheißungen Anteil an der göttlichen Natur erhaltet und dem Verderben entflieht, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So, Verheißungen, das ist ja schön, dass es Plural gibt und nicht nur eins, sondern mehrere, haben einen Zweck, haben ein Ziel, hat eine Absicht. Ja? Nämlich, kurz, bitte zurück. Die Verheißung hat eine Absicht, zurück bitte. Nämlich, dass durch die Verheißung du Anteil an dem göttlichen Natur Gottes bekommst. Es ist möglich, dass einige von uns gerade jetzt partizipieren in den Dingen, die nicht göttlich sind. Das ist möglich, Sims? Möglich. Das, was du tust, ist nicht gemäß seiner Natur. So, Paulus beschreibt das in 1. Korinther, es gibt ja einen fleischlichen Mensch und es gibt einen geistlichen Mensch, aber gibt es auch ein natürliches Mensch. Ein natürlicher Mensch ist ein Christ, der natürlich lebt. Das heißt, die Realität in dieser Welt ist viel realer für dich als Gottes Realitäten. Du bist natürlich, aber weißt du was? Gott hat nie für dich bestimmt, dass du natürlich lebst. Du sollst übernatürlich leben. Stimmt's? Das ist Gottes Plan mit dir. Das ist, was er will. Dass du nicht natürlich denkst, sondern übernatürlich. Deswegen gibt er die Verheißungen, damit du Anteil an seiner Natur hast. Das ist der Zweck von Verheißung. Und dann, die Verheißung hilft dir, dem Verderben zu entfliehen. Ist das nicht herrlich? Das ist, was Gott dir schenken will. So, jetzt kommt die Definition von Verheißung, Versprechen. Verheißung ist, jetzt könnt ihr dann in euer Lückentext mitschreiben, ein Angebot mit einem garantierten Ergebnis. Ist das nicht herrlich? Verheißung ist ein Angebot mit einem garantierten Ergebnis, dass das zustande kommen wird. Ja? So, ich möchte heute Morgen in Anführungszeichen ein geistliche Karotten vor dir baumen lassen, damit du ja endlich mal bewegen nach vorne. Es gibt mehr. Und Gott gibt dir dieses Angebot. Dieses Angebot ist diese Verheißung. Ja? Manche von uns haben schlechte Erfahrungen, was Verheißung anbelangt. Versprechen. Ja? Manche sind enttäuscht von Menschen, die eigentlich das Versprechen gegeben haben. Manche vielleicht sogar von Ehepartnern, ja, die eigentlich ja vor Gott das Versprechen gegeben, aber dieses Versprechen dann gebrochen. Aber wie oft erleben wir gebrochene Versprechen. Aber so ist Gott, Gott sei Dank, nicht. Josua Kapitel 21, Vers 45, dort steht, von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige unerfüllt geblieben. Alle waren eingetroffen. Ist das nicht herrlich? Und das ist auch mein, das mich hier nach vorne treibt, gesagt, dass Gottes Verheißung für mein Leben wird eintreffen. Auch für dich. Auch für dich. Ich kann mich noch erinnern, gesagt, als ich zum Glauben kam, dieser Bibelvers, du und dein Haus wird gerettet werden. In Jesu Namen. Das habe ich immer und immer wieder proklamiert über meine Familie. Manche von euch kennen das vielleicht nicht. Ich komme aus einer buddhistischen Familie. Meine Eltern sind säkuläre Buddhisten, so wie manche Deutsche, so säkuläre Christen eigentlich. Sie nennen sie Christen, aber sind kein Nachfolger von Jesus, kennt ihr. So waren ja auch meine Eltern und sind meine Eltern. Und als mein Vater im Sterben lag, wollte ich eigentlich mit meinem ältesten Sohn fliegen und dann ist was passiert, ich habe mein Bein gebrochen. Und dann konnte ich nicht fliegen. Oh, total traurig. Und dann habe ich dann die Reise nachgeholt, aber dann war er kurz vor Weihnachten dann gestorben. Und ich habe dann gesagt, Mann, ich wollte doch das Evangelium ihm erzählen nochmal. Bis dann meine jüngste Schwester mir dann erzählt hatte, dass mein zweiter Bruder, der auch Pastor ist, gesagt, tut mir leid, wir sind meine Eltern, weil die haben ja uns verfolgt, die wollen das, und dann haben sie jetzt zwei Pastoren in der Familie. Ist auch interessant, wie Gott so manchmal so Humor hat. Ne? Und mein Bruder hat meinen Vater am Sterbebett noch zu Jesus geführt. Er hat sich bekehrt, hat ihn noch getauft. Wir haben gesagt, ja, Herr, ist mir egal, ob ich das oder mein Bruder, gesagt, Hauptsache unser Papa gerettet. Ne? Und dann jetzt ist noch unsere Mama dran. Also wir sind jetzt gerade am Beten. Aber das ist die Verheißung. Und wir wissen, Gott wird sein Wort halten. Und so ist auch bei dir, in deinem Leben. Hebräer Kapitel 6, Vers 17 und 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. Das ist ja interessant. Also ich habe dann manchmal noch, Gott, dein Wort ist da ewig. Und dann hat Gott noch bekräftigen wollte, indem er noch ein Eid, ein Schwur. Ich schwöre, als ob das nicht reicht, das ist unser Gott. Er möchte das, was er sagt, nochmal bekräftigen. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott was lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen, ja, wieder ein Angebot, Hoffnung. So, Gott kann sein Wort nie brechen, nie. Er kann das nicht. Wenn er das tut, dann kann er nicht Gott sein. Ja, das ist sein Wesen. Er kann das einfach nicht. So, Gottes Verheißung ist unveränderlich. Ist ewig. Nichts, was du tust, kann das annullieren. Egal, was du machst, kannst deine Verheißung nicht wegwerfen. So, deswegen, du kannst auf diese Verheißungen richtig klammern. Und festhalten. Und du weißt, ich lasse nicht los. Weil ich weiß, Gott hält seine Versprechen. Auch für dein Leben. Deswegen, bleib dran. Bete weiter. Bleib dran. Ja. Und deswegen möchte ich wirklich nochmal als dein Tourguide auf den höheren Ebenen. Es gibt mehr. Ja. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du jetzt hast, ich beneide dich. Ja, in Anführungszeichen, aber ich weiß, Gott hat mehr für dich. So, es gibt drei Dinge, die du über Gottes Verheißung wissen musst. Erstens, ich muss seine Verheißungen kennen. Das ist das Erste. Du musst sie kennen. Ja, was nützt dir das, wenn du es nicht kennst? Ja, du musst seine Verheißung kennen. Denn es gibt so viele Verheißungen in seinem Wort. Ja. 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 19. Herr, um deines Knechtes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan. und all diese großen Dinge oder diese Verheißungen verkündet. Gott verkündet seine Verheißungen. Er zeigt dir, was er mit dir geplant hat. Ja? Und wo findest du seine Verheißungen? Im Wort Gottes, in seinem Wort. Amen. Ja? So, die Bibel ist ein Buch der Verheißungen. Ja? Du kannst sie festhalten. Und deswegen ist es absolut notwendig, wenn du wachsen wirst in deinem Wandel mit Gott, dass du das zu erfahren, was Gott für dich hat und geplant hat, musst du deine Bibel lesen. Und zwar einmal im Jahr. Nein, täglich. So wie du auch jeden Tag dreimal isst, dann musst du ja auch jeden Tag essen. Dein geistlicher Mensch braucht Nahrung. Ja, mangiare, mangiare. Ja, so bei manchen ist heute dann Rostbraten. Und was weiß ich, was ich heute geplant habe. Hey, dein geistlicher Mensch braucht auch was. Braucht Nahrung. Deswegen musst du es lesen. Täglich. Aber bitte tu das nicht um ein Häkchen damit dahinter, ja, ich habe es getan. Das ist nicht das Ziel der Bibel lesen. Damit du deine Pflicht erfüllst. Nein, das Ziel von Bibel lesen ist, dass du seine Verheißungen entdecken. Deswegen ist es gut, einfach jeden Tag ein Goldnuggets oder ein Goldstück herauszufiltern. Dieses Wort spricht mir an und begleitet mich an den ganzen Tag. Manchmal die ganze Woche, je nachdem, was du liest, weil manchmal musst du dran kauen. Tag und Nacht. Weil das dich so angesprochen hat. Ja, manchmal gesagt, wie es springt aus dem Buch direkt zu dir. Ja, und hat dich dann so ergriffen. Deswegen musst du es lesen, weil das ist die Wahrheit. Und die erkannte Wahrheit macht dich frei. So, wenn das Leben keinen Sinn macht, es gibt so manchmal so Zeiten, stimmt, es macht alles keinen Sinn, musst du an die Verheißungen festklammern. Stimmt's? Für jede Situation gibt es immer einen Bibelvers dafür. Glaubst du das? In der Zeit, wenn du Angst hast, weißt du, Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Wenn du im Kampf bist, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Er, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Dann kannst du sicher sagen, genau, das ist das. Römer Kapitel 8, Vers 37. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja? Weil Jesus dich liebt, bist du mehr als Überwinder. Deswegen ist ein Überwinter ist ein falsch. Du kannst nicht überwintern. Du musst überwinden. Nicht überwintern. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Ich habe die Macht gegeben über Schlange und Skorpionen zu treten und über alle Macht des Feindes und nichts soll dir schaden. Boah. Sag, okay, deswegen, wenn der Feind kommt und sagt, hey, ich habe Autorität, Gott hat mir das gegeben. Und wenn du in finanzielle Schwierigkeiten bist, Philipper Kapitel 4, Vers 19, hier steht, mein Gott aber muss alle Mangel ausfüllen, gemäß seiner Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott, du wirst alle Mangel ausfüllen. Ich kann auf diesem Wort bauen. Wenn du durch Krankheitszeiten gehst, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der dir vergibt alle deine was? Sünden und? Amen. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst auf sein Wort festhalten. 1. Petrus 2, 24. Jesus trug unsere Sünden ans Kreuz und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Es ist passiert. Ist nicht in Anführungszeichen hoffentlich, ja. Ja, weil die anderen sagen so, inshallah. Vielleicht, vielleicht nicht. Nein, es ist geworden. Ist schon passiert. Wir können daran festhalten. So, du kannst es. Zweitens, ich muss seine Verheißungen verstehen. Ja, diese Bibelstelle ist nicht in euer Zettel. 4. Mose 23, Vers 19. Ich lese aus Guter Nachricht Bibel. Du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, hält er gewiss. Wow. So ist unser Gott. Ja? So, es gibt drei Dinge, die du jetzt bei Verheißung wissen musst. Wir wissen ja, dass Gott seine Gedanken niemals ändert. Ja? Er ändert seine Meinung nicht. Ist bedingungslos, ist ewig, aber ich merke immer wieder, seine Verheißungen sind doch in Anführungsstrichen gekoppelt an Bedingungen. Stimmt's? Ist zwar bedingungslos, aber ist gekoppelt mit einer Bedingung, nämlich du hast eine Rolle darin zu spielen. Du musst etwas tun. So, mit jeder Verheißung ist immer eine Prämisse. So, schön auf Englisch sagt man das ja. In the promise is a premise. So ein Wortspiel. Ja? In der Verheißung, in Versprechen gibt es eine Prämisse. Nämlich, du musst deinen Teil tun. Ja? Und zwar leben in einer guten Beziehung mit Gott. Wenn du dich entfernst von ihm, dann ist schwierig, seine Verheißungen für dich in Anspruch zu nehmen. Ja? Wenn deine Beziehung zu Gott nicht intakt ist, ja, ist schwierig, oder? Ich sag, irgendwie gesagt, in Anspruch zu nehmen, ist unmöglich. So, das ist der erste, dass wir in diese Bedingungen eingehen und sagen, ja, ich tue meinen Teil. Zweitens, es braucht immer Glauben dafür. Ja? Lass mich mal einen pastoralen Rat geben. Bitte gewöhn dich dran, dass es immer Glauben braucht, um seine Verheißungen in Erfüllung zu sehen. Es kommt nicht einfach so. Es braucht diesen Schritt aus dem Boot im Vertrauen, dass sein Wort hält. Aber nur, wenn er das sagt, wenn du einfach aus freiem Willen tun, ohne dass er was sagt, dann hält das auch nicht. Ne? Deswegen, warum das Wasser trägt? Weil dieses Wort von Jesus, diese Einladung, komm, dieses Wort komm, hält. Und wenn Gott zu dir was sagt, egal was das ist, dieses Wort ist wie ein Fundament. Trägt dich auch durch ein wackeliges Wasser. Aber weißt du was? Ich habe auch in der Bibelschule gelernt, ich finde es schön. Lieber ein nasser Wasserwandler als ein trockener Bootsitzer. Stimmt's? Lieber bin ich nass und blub blub mache, aber ich habe einen Schritt getan, als alles safe spielen, in dem Boot sitzen, ja, alles sicher, aber ich erlebe nie mit Gott. Dann lieber ein nasser Wasserwandler als ein trockener Bootsitzer. Ihr könnt dann das, oh, dieses könnt ihr so Hashtag und dann twittern. Es braucht Glauben dafür. Drittens, Gott tut es auf seine Weise und zu seiner Das ist, was du nicht magst und was ich auch nicht mag. Warten. Gott ist manchmal so anscheinend sehr langsam und sehr geduldig. Ja, ich sag, es kommt und kommt nie. Ich sag, Herr, beeil dich bitte. Es muss jetzt sofort geschehen. Sonst, ja. Aber Gott hat irgendwie Zeit. Weißt du warum? Weil in diesem Prozess Gott möchte dich etwas beibringen. Er möchte etwas lehren. Das ist das Ziel, das er mit dir vorhat, dass du wächst. Deswegen ist Gott ist immer ein Gott der Prozesse. Er liebt Prozess, mit dir zu gehen. Und nicht einfach so ein Ereignis, sondern ein Prozess. So, wenn du in Gehorsam bleibst, im Glauben wandeln und ihn lässt auf seine Weise und zu seiner Zeit, wirst du sehen, dass er seine Verheißungen hält und er versagt niemals. Jetzt 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Und drittens, ich muss seine Verheißungen nachjagen. Die Verheißungen Gottes kommen nicht automatisch auf dich zu. Ja? Däumchen drehen und warten, ja, bis sagen nimmerlei Tag. Das kommt nicht. Ja? Du musst es nachjagen. Du musst es sagen, hey, ich muss das haben. Ja? Wir gehen ja auf diese geistliche Reise. Psalm 119, Vers 140. Dein Wort oder deine Verheißungen ist ganz durchläutert, gänzlich getestet, sagt man das. Und dein Knecht hat es lieb. Und dann 8 Verse später. Nachts liege ich wach und denke über dein Wort oder deine Verheißungen nach. Ja, immer daran denken. Und immer, ihr braucht solche Eifer und solche Energie, um das zu bekommen. Wenn du darüber nachdenkst und darüber nachsinnst, auch sogar in der Nacht wach gelegen und sinn darüber nach. Du sagst, ich möchte das. Was hat Gott das versprochen? Ich spiele immer mit dem Wort Verheißung, weil ich weiß, dass das nicht so bedeutet, aber für mich ist die einfache Erklärung, ja, verzeiht mir, ich bin ein einfacher Typ aus Indonesien. In dem Wort Verheißung ist das Wort heiß für mich. Ist eigentlich genau das, was eigentlich er mit dir machen möchte. Gott möchte dich heiß machen auf das, was er dir gezeigt hat und angeboten hat. Ja, es macht dich heiß. Deswegen das Wort Verheißung. Ja, Versprechen. Oh, ich bin heiß drauf. Ich möchte das kriegen. So, es gibt eine Garantie über deine Zukunft. Ja, wenn du sie kennst und wenn du das verstehst und wenn du das nachjagst, dann weißt du, es gibt viel besseres, viel herrlicheres, erfüllteres Leben in Gott für dich, als was du bis jetzt erfahren hast. Ja? So deswegen, wir wollen diese Reise, diese 4 Kelche jetzt anschauen. Dann das ist die 4 große Ich will Gottes, wenn man so sagen darf. Das ist 4 Verheißungen Gottes für sein Volk und auch für dich und für mich. Prinzipien, worauf wir unsere Gemeinde jetzt bauen. Die 4 Kernverheißungen Gottes. Und alle Verheißungen Gottes, die du kennst, drehen sich eigentlich um diese 4 große. 2. Mose Kapitel 6, Vers 6 bis 7, das ist dieser Bibelvers, was bei jedem Sederabend vorgelesen wird. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Interessant, der Herr ist groß, die 4 Buchstaben, J-H-W-H. Yahweh, also, oder Adonai, sagen sie immer, die Israeliten, weil die können das Wort Yahweh nicht aus Ehrfurcht nicht sagen dürfen. Und ich will, so das ist der erste ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Bei dieser 4, ihr merkt, der erste Ich will, erster Kelch. Der zweite Ich will, zweiter Kelch. Dritte Ich will, dritter Kelch. Weil ich will euch als Volk annehmen, 4. Kelch wird getrunken. Die vier große Ich will Gottes für dein Leben. Ich will euch erretten. Erster Punkt. Ich will euch herausführen. Und Gott verspricht mir Erlösung. Ist eine Verheißung Gottes für dich, für uns. Er will uns erlösen. Erlösung ist nicht dein Kirchenbesuch. Okay? Auch nicht Mitglied einer Kirche, Mitglied einer Gemeinde. Das ist nicht Erlösung. Weil das ist deine Beziehung zur Kirche. Das ist wichtig. Das ist important. Aber bei Erlösung geht es eigentlich um deine Gottesbeziehung. Wie steht deine Gottesbeziehung? Hast du eine gute Beziehung zu ihm oder nicht? Das ist die Frage von dieser ersten Kelch. Ja? Die Frage, ob du diesen ersten Kelch getrunken hast oder noch nicht. Für mich, lass die Schrift reden. Titus Kapitel 3, Vers 3 bis 8. Früher waren wir nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, jetzt komm, ohne Einsicht und Verständnis. Auf gut Deutsch sagt, blöd. Oder? Ohne Verständnis, ohne Einsicht, also wir waren wirklich blöd. Wir verweigerten Gott den Gehorsam absichtlich. Das ist ja das Tragische an der ganzen Geschichte. Gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hassten den anderen. So haben wir gelebt. Stimmt's? Ohne Christus. Und wenn du noch so lebst, dann weißt du, du hast aus diesem ersten Kelch noch nicht getrunken. Weiter. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass. Oh, ich liebe das. Ja? So. Erlösung bedeutet, in Beziehung mit Gott zu stehen. Gott ist nicht kilometerweit entfernt von dir und du bist nicht kilometerweit entfernt von ihm. Das ist Erlösung. Und wenn das dich betrifft, musst du heute diesen ersten Kelch trinken. Ja? Es steht dir zur Verfügung. Gott gibt dir das. Es ist Angebot auf dem Tisch heute. Du darfst aus diesem ersten Kelch trinken. Ja? Du kannst zu neuen Menschen werden. Er macht uns zu neuen Menschen. Das ist, was er will. Er möchte Menschen zu einem neuen Menschen machen. Ein anderes Leben. So, aber es gibt mehr, Gott sei Dank. Es ist ja nicht nur dort. Ja. Viele denken, ich sage, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich fertig. Nein, das ist nur der Anfang. Es gibt mehr. Ja, jetzt bist du raus aus Ägypten. Das ist ja, was er gesagt hat. Er führt dich heraus aus Ägypten. Aber jetzt kommt der zweite Kelch. Nämlich, ich will euch befreien. Hä, wie jetzt? Er hat mich doch schon befreit. Ich bin doch jetzt frei von Ägypten. Ja. Du bist zwar raus aus Ägypten, aber Ägypten ist noch nicht von dir weg. Das heißt, die Ägypten ist immer noch in dir drin. Verstehst du? Du bist zwar raus, aber Ägypten war immer noch bei dir drin. Deswegen will er euch befreien. Gott verspricht mir Befreiung. Und jetzt flippen alle Menschen aus, sobald du über Befreiung sprichst. Warum? Weil wir denken immer noch von Sektenbeauftragten, von Hollywood, was weiß ich, sobald eine Befreiung ist, immer ein Priester mit Weihwasser, mit Kreuz, Kruzifix, ja, Ja? Dämonenaustreibung, stimmt's? Nein, Befreiung ist nicht für Menschen mit Dämonen, obwohl das auch, wenn das jetzt der Fall wäre. Aber eigentlich Befreiung ist für alle Menschen, die noch gefangen sind in ihrem alten Leben. Ist das gedacht? Gott holt dich aus Ägypten raus, aber er möchte Ägypten aus dir rauskatapultieren. Das ist hier gemeint. Ich will euch befreien. Ja? Römer Kapitel 7, Vers 25. Du musst nicht jetzt denken, gesagt, ich habe ein Problem. Gesagt, hey, weißt du was? Paulus hat auch ein Problem. Der große Apostel Paulus. Und somit sind wir alle. Wir haben alle dieses Problem. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner ist besser als die andere. Nämlich genau hier. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich kenne ja diesen Kampf in ihm. Das, was ich eigentlich nicht tun will, das tue ich. Aber was ich nicht tun, tue ich. Das ist ja genau dieser Kampf. Dein Fleisch wird immer raus, ja, obwohl der schon lange tot ist. Ne? Und dann kommt die Lieblingsvers von allem, Römer Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist das Wichtige. Ja? Wir sind frei, weil wir nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Wir müssen uns immer dem Geist anpassen. Wenn du ständig im Fleisch lebst, das ist ja manchmal, die Bibelvers kannst du auch so sagen, oh, es gibt ja kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, juhu, ich kann sündigen weiter. Ist das nicht so gemeint? Weil hier steht, die nicht gemäß dem Fleisch leben, sondern gemäß dem Geist, gibt es kein Verdammnis. Und dann kommt Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hast du schon mal nachgedacht, gesagt, was denkt Gott denn darüber, wenn ich jetzt zu ihm komme? Vielleicht sogar das fünfte Mal mit der gleichen Mist. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, du kommst immer wieder mit dem, ja, mit der gleichen Sünde, mit dem gleichen Herausforderung. Denkt Gott so etwa, was, schon wieder? Echt jetzt? Ist nicht dein Ernst, oder? Nein, Gott denkt so nicht, Gott sei Dank. Sondern, was? Er ist nicht frustriert mit dir. Er hat eine Verheißung für dich. Ja? Der Kelch der Befreiung, er möchte dich befreien. Ägypten, alles Schrott in dir raus zu nehmen, ja, die Ägypten aus dir herauszuschmeißen. Und einige muss das erfahren und darf das erfahren, weil wir alle sitzen im gleichen Boot. Und das ist das Angebot Gottes für dich. Und es gibt noch mehr, nämlich drittens, ich will euch erlösen. Gott verspricht mir Wiederherstellung. Halleluja. Ja? Erlösen oder erlösen bedeutet eigentlich etwas zu seiner ursprünglichen Absicht zurückzubringen. Zu den wahren Absicht. Und jetzt, das ist jetzt Gottes Absicht mit dir, wozu er dich geschaffen hat. Möchte das erlösen, nämlich dich dahin wieder bringen, wozu er eigentlich Menschen geschaffen hat. Das ist es. So, wenn bei nächster Bibelverse keine Hüte nach oben fliegen und ihr nicht auf dem Stühle tanzen, dann weiß ich auch nicht, dann seid ihr nicht mehr zu helfen. Epheser 1, Vers 11 und 12. Ich übersetze direkt aus der Message, also in der englischen Bibel. In Christus finden wir heraus, wer wir sind und wofür wir leben. Oh! So, wenn du nicht weißt, wer du bist und wofür du lebst, dann musst du diesen dritten Kelch trinken, damit du weißt, wer du bist. Ja, wir haben vorhin ja gesungen. Ich weiß, wer ich bin. Warum? Ich bin Gottes Kind. In seinem Haus gibt es Platz für mich. Halleluja. Aber hier ist er, wofür wir leben. Lange bevor wir zum ersten Mal von Christus hörten und unsere Hoffnungen weckten, hatte er uns im Auge. Der hat schon auf dich fixiert gesagt, die Helga, die wollte ich schon immer haben. Die kriege ich auch. Ne? Hatte Entwürfe für ein herrliches Leben. Gott hat einen Entwurf für dein Leben. Ein herrliches Leben. Ein Teil des Gesamtzwecks, den er in allem und jedem ausarbeitet. Boah. So, jetzt muss eigentlich hier alle Hände hoch. Juhu! Und ja, genau das. Ja, das muss eigentlich so ein Jubel in uns hervorrufen. Genau. Er hat einen Plan mit deinem Leben, mit unserem Leben. Ja? Ich hoffe, du verstehst jetzt. Diesen dritten Kelch. Gott hat einen Plan. Ja? Er möchte deine Einzigartigkeit offenbaren. Und er hat einen Auftrag für dich. Du bist nicht umsonst auf dieser Erde. Ja? Der Sauerstoff einfach umsonst so ein- und auspusten, bis du dann wieder heimgehst. Nein! Gott hat einen Auftrag für dich. Ja? Es gibt was zu erledigen hier. So, manche von uns wissen das noch nicht. Ja, 8 von 10 Christen wissen das nicht. So, grob genommen. Wofür sie auf dieser Erde sind. Und wir wollen als Kirche, als Gemeinde uns hier helfen, damit du deinen Platz findest, wozu Gott dich geschaffen hat. Ja, das ist der Zweck unserer Gemeinde hier. Ja, wir wollen dich aus der Sklaverei, Menschen aus der Sklaverei rausholen. Dass Menschen Christus kennenlernen. Und wir wollen Ägypten aus dir raus. Und wir wollen dir helfen, den Plan Gottes für dein Leben herauszufinden. Ja? Und dann zum Schluss, das ist die Ultimative. Der vierte Kelch ist die Ultimative. Das ist der höchste von dem. Weil das ist genau das Ultimative, was Gott eigentlich haben will für dich. Nämlich, ich will euch als mein eigenes Volk annehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Die ersten 3 war eigentlich Personen gemeint. Aber bei dem 4. ist nicht eine Person, sondern ein Volk. Ich mache aus dir, aus alle. Ja? Ich will dich rausführen, ich will dich erlösen. Und dann, was ist seine Absicht? Er möchte alle dann zu einer Gruppe bilden. Ein Volk. Ja, das ist das letzte Stadium von einer Entwicklung. Zu einem Volk, zu einer Mannschaft, zu einer Familie, zu einer Kirche. Ja, an einem Ort, in einer Stadt. Gott gruppiert einen Haufen zusammen. Ja, mit einem Ziel, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Du kannst etwas bewirken, du kannst etwas tun. Das wird ein Leben, der wirklich so viel Freude bereiten, weil du weißt, wenn du am Ende des Tages an deinem Bett liegst, boah, ich habe heute einen Unterschied gemacht. Ich habe was bewirkt in dem Leben von Menschen. Nichts ist Besseres als das. Du kannst Millionen haben, was weiß ich, aber wenn du nicht weißt, dass du einen Unterschied machen kannst, bist du nicht glücklich. Deswegen, Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, letzter Bibelvers, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist Gottes Angebot für dich heute. Und in den nächsten Wochen wollen wir genau hier eins nach dem anderen anschauen. So, lass uns beten, mit dem ganz, dass du ganz still vor Gott bist. Dieses Angebot gibt Gott dir auf dem Tisch heute. Das Allerwichtigste ist, dass du aus der Sklaverei rausgehst. Das ist das Allerwichtigste. Dieser erste Kelch, wenn du diese erste Kelch noch nie getrunken hast, ist heute Morgen die Gelegenheit, aus diesem ersten Kelch zu trinken. Du stehst vielleicht nicht, ja auch jetzt die online anschauen, du stehst vielleicht noch nicht in einer Beziehung zu Gott. Du bist weit weg von ihm. Oder du hast vielleicht eine Beziehung zu Gott, aber deine Beziehung zu Gott ist so kaputt, ist so zerstört. Und du musst wieder zurückkommen. Du kannst diese eine Frage beantworten, ob du in einer Beziehung mit Gott lebst oder nicht. Nämlich, lebst du für Gott oder lebst du für dich selbst? Folgst du Gottes Plan oder deinem eigenen Plan? Hast du das Sagen in deinem Leben oder hat Gott das Sagen in deinem Leben? Errettung, komm, wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er der Herr deines Lebens ist, der Bestimmer deines Lebens ist, und wenn du mit deinem Mund bekennst, Römer Kapitel 10, Vers 10, dann bist du errettet, sagt die Bibel. Dass du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. So, das ist Gottes Angebot für dich. Die Bibel nennt dieses Wort Buße tun. Das ist ein altes deutsches Wort. Umkehren. Nämlich die Richtung ändern. Wenn du eine Richtung gegangen bist, dein eigenes Leben leben, kehrst du um. Drehst du um. Die Richtung ändern. Sondern ich gehe jetzt den Weg mit Gott. Ich lebe mit Gott. So, ich möchte ein Gebet der Weihe beten, wenn du es nachbetest. Und es für dich ist, dass du jetzt betest. Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Danke, dass du den Preis bezahlt hast für mich. Jesus, ich empfange deine Vergebung. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Wasche mich rein mit deinem Blut. Ich lade dich ein als der Herr meines Lebens, als Bestimmer meines Lebens. Ich ändere die Richtung und ich folge dir von nun an mit meinem ganzen Herzen. Komm und leb in mir, sei du mein Herr. Mache mich neu, Jesus. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und Herr, ich bete, dass du jeden von uns segnest. Vater, dass wir diese Reise jetzt gehen, es gibt mehr bei dir. Und ich danke dir, dass du willst auch uns mehr geben. Stelle den Hunger und Durst wieder her. Hunger nach dir, Hunger nach deiner Gegenwart, nach deinem Geist, nach deinem Wort, Herr. Dass wir deine Verheißungen kennen, dass wir deine Verheißungen verstehen. Dass wir auch deine Verheißungen nachjagen. Jesus, ich segne meine Brüder und Schwestern hier. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal Zeit nehmen, still vor Gott zu sein.